aufzeigen tust, auch für unser Leben, Herr. Amen.
Amen. Danke, Stefano. Ich weiß nicht, wie viele von euch in der Bibel schon das zweite Buch Chronik oder das zweite Buch der Könige gelesen habt. Aber wenn ihr euch da durchgelesen habt, dann habt ihr bestimmt entdeckt, dass es eine lange Liste von Königen gibt, und zwar sowohl im Reich Israel als auch im Reich Juda. Und von diesen Königen, von jedem Einzelnen, denke ich, könnte man eine Predigt halten und man könnte sie als Beispiel benutzen und sie, ja, gebrauchen dafür, dass wir etwas lernen können von ihnen. Leider lernen würden wir von den meisten Königen lernen, wie man gewisse Dinge nicht macht. Leider ist das so. Und deshalb habe ich für diese Serie ausgewählt, habe ich einfach drei Könige herausgepickt, und den letzten haben wir vor 3 Wochen behandelt, Joasch. Und den zweiten, das ist heute Usia. Wer kennt Usia? Kennt jemand Usia? Schon gelesen? Okay, super, schön. Wer kennt Usia? Über ihn möchte ich heute Morgen sprechen. Und er hat sehr vieles sehr gut gemacht, dieser Usia. Aber etwas, da hat er im Grunde genommen brilliert. Nämlich die Art und Weise, wie er systematisch seine Aufgabe übernommen hat und das Reich Juda aufgebaut hat. Mit Durchhaltewillen und Durchhaltevermögen hat er das Reich zu einer neuen Größe geführt. Und in diesem Sinn sehe ich heute Morgen in euch allen auch Pralines. Weil jeder von uns ausgewählt ist, nämlich du und ich und du und jeder von uns und ich, genauso in dieser Art, wie Usia das uns vormacht, bei Gott zu bleiben und mit Gott vorwärts zu gehen. Und ich lese den Text aus 2. Chronik 26 und ich lese die Verse 1 bis 15. 2. Chronik 26, Verse 1 bis 15. Und das ganze Volk von Juda nahm Usia, der war 16 Jahre alt, und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amasia. Er baute Elat wieder auf und brachte es an Juda zurück, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Jecholia von Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Zecharias, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies, und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Und er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss die Mauer von Gat nieder und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod. Und er baute Städte bei Aschdod und im Land der Philister. Und Gott half ihm gegen die Philister und gegen die Araber, die in Gurbal wohnten, und gegen die Meoniter, und die Ammoniter entrichteten Usia Tribut. Und sein Name drang bis nach Ägypten, denn er war überaus mächtig geworden. Und Usia baute Türme in Jerusalem, auf dem Ecktor und auf dem Taltor und auf dem Winkel und befestigte sie. Und er baute Türme in der Steppe und grub viele Zisternen, denn er hatte viel Vieh, sowohl in der Niederung als auch in der Ebene, und Bauern und Weingärtner im Gebirge und im Fruchtland, denn er liebte den Ackerbau. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach der Zahl ihrer Musterung, durch den Schreiber Jeiel und durch den Verwalter Maaseia, unter der Leitung Hananias, eines der Obersten des Königs. Die ganze Zahl der Familienoberhäupter der Kriegshelden war 2600. Und unter ihrer Leitung stand eine Heeresmacht von 307.500 Mann, die den Krieg mit gewaltiger Kraft führte, um dem König gegen den Feind zu helfen. Und Usia beschaffte ihnen, dem ganzen Heer, Schilde und Spieße und Helme und Panzer und Bogen und Schleudersteine. Und er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen, die auf den Türmen und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war. Wir haben einen langen Text. Und wir müssen uns bewusst sein, dieser Text wurde im Nachhinein über Usia geschrieben. Es war so eine Art Retro-Perspektive. Und dieser Text ist sehr vieles. Vor allem ist er eine Summe der ganzen Leistungen, die man Usia zuschreibt, aber etwas ist er nicht. Er ist nicht chronologisch. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt über Usia sprechen. Und das ist auch mein erster Punkt. Erstens, Usia. Ich habe vorhin schon diese Listen der Könige angesprochen, die es gibt in der Bibel. Und wenn jemand oder wer sich da schon durchgelesen hat, der hat sofort wahrscheinlich auch entdeckt, dass die Schreiber im zweiten Buch Chronik oder auch im zweiten Königsbuch immer wieder die Könige nach ihrem Wirken so mit einer Art Standardbeurteilung beurteilt haben. Und das mag dann so tönen, er tat nicht, was recht war vor dem Herrn. Und leider hat das für viele Könige gegolten. Aber dann gibt es auch diejenigen, die wirklich ausgezeichnet wurden. Und bei ihnen heißt es, sie taten, was recht war, wie ihr Vater David. Und das waren dann die wirklich Guten und die finden wir nur im Südreich Juda. Und dann gibt es das dazwischen und dort heißt die Beurteilung jeweils, er tat, was recht war. Und dann kommt vielleicht noch ein Zusatz, wie sein Vater Amasia oder sein Vater Usia oder wie immer auch, so die Beurteilung. Und Usia, das haben wir gesehen, er ist einer der Könige, der tat, was recht war. Wie sein Vater Amasia, nicht wie sein Vater David. Also da fehlt etwas. Aber unter all diesen Königen, die taten, was recht war, also so nicht schlecht, aber doch fehlerhaft und vielleicht die Fehler so schwerwiegend, dass es ins Gewicht gefallen ist, vielleicht haben sie auch nicht umgekehrt oder was auch immer. Von diesen Königen ist Usia wahrscheinlich mit größter Sicherheit der erfolgreichste von allen. Er hat auch lange regiert. 52 Jahre, sagt uns die Bibel. Er hat ein paar Jahre mit seinem Vater regiert, mehrere Jahre auch mit seinem Sohn. Aber seine Regierungszeit können wir ungefähr von 792 bis 738, irgendwo dazwischen sind diese 52 Jahre gewesen, vor Christus natürlich. Leider nimmt Usia an einem Punkt, das ist etwa 10 Jahre bevor er stirbt dann, wird er übermütig, wird ungehorsam, wird stolz und Gott korrigiert ihn dann auch sofort. Und ab diesem Zeitpunkt übernimmt hauptsächlich sein Sohn die Regierungsgeschäfte. Aber viele Jahre, und das sind dann wohl noch 42, herrschte Usia gut. Er tat, was Gott wohlgefällig war. Und entsprechend war er auch erfolgreich. Und ein Faktor, den diesen Erfolg ausmacht, war neben seiner Gottesfurcht in dieser Zeit, war ganz klar die Art und Weise, wie er systematisch und ausdauernd die Ziele verfolgt hat, die er bekommen hat und von denen er gemerkt hat, um das geht es jetzt. Und genau diese Systematik wollen wir uns heute etwas anschauen. Sie hat uns nämlich auch etwas zu sagen. Usia, er wird mit 16 Jahren König. Haben wir jemanden, der 16 ist? Noch nicht König, alle anderen? Mit 16 wird er König, also sehr, sehr früh. Und der Grund, weshalb er schon so früh König wird und er wird vom Volk gewählt, der Grund ist, sein Vater hat in einem Anflug von Größenwahn den König von Israel zur Schlacht herausgefordert. Das war übrigens Joasch, der auf dem Höhepunkt seiner Macht, also der König, über den ich das letzte Mal gesprochen habe, und der hat auf dem Höhepunkt seiner Macht das Reich Juda auseinandergenommen, besiegt. Er ist nach Jerusalem gezogen, hat dort die Schätze geraubt und hat die Mauer zum Teil niedergerissen und hat auch den Vater von Usia, eben König Amasia, mitgenommen als Gefangener. Und so haben wir jetzt Usia. Er wird König, weil sein Vater weg ist nach einer großen Niederlage. Er wird König, hat leere Staatskassen, hat eine kaputte Mauer, kein Heer mehr, sein Vater ist weg. Und de facto sind sie jetzt Vasallen vom Nordreich Israel. Aber Usia mit 16 ist tatkräftig, er möchte etwas tun. Und ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, also vermutlich doch. Vermutlich hat er nämlich einfach das angepackt, wo er gedacht hat, das ist kein Problem, da werden mich die Könige des Nordreichs, werden mich das tun lassen. Und zwar hat er das angepackt, was auf seinem Herzen lag, was er gerne hatte, was ihm ja ein Anliegen war. Und wir lesen das, es ist die Landwirtschaft. Er hatte viele Bauern, die sein Vieh gehütet haben, die ihr Vieh aber auch gehütet haben. Er hat viel Ackerbau gefördert, Weinbau gefördert. Und er hat relativ schnell, weil er sich da reingekniet hat und die Materie gekannt hat, hat er gemerkt, ein Problem haben diese Landwirte oder zwei Probleme haben diese Landwirte. Das eine ist, es fehlt ihnen an Wasser. Sie haben zu wenig Wasser in dieser trockenen Öde, um das Vieh zu tränken oder eben um den Acker zu bewässern und dann wirklich zu erleben, wie der Acker auch genügend Frucht trägt. Und so hat er im ganzen Land Brunnen gegraben, Zisternen gegraben, Wasser aufgefangen. Und jetzt hatten die Bauern genügend Wasser. Das Vieh konnte getränkt werden, es vermehrte sich entsprechend mehr. Die Acker konnten bewässert werden. Der Ertrag war größer, das Land blühte wieder auf. Und so etwas ruft natürlich sofort auch andere Leute auf den Plan, Räuber, Banden, die versucht haben, etwas von diesem Lebensmittel, das da dort quasi frei wächst, man musste es ja nur holen, mitzunehmen. Und auch da hat Usia sofort gehandelt und hat Wachtürme im ganzen Land aufgestellt, um die Produktion der Landwirtschaft zu schützen. Ganz speziell. Und so ist das Land aufgeblüht. Es war genügend zu essen da. Es war genügend zu essen da. Und wenn genügend Essen da ist, dann entsteht auch eine Art Lebensqualität. Und diese Lebensqualität zieht andere Leute an. Leute in Orten, die eben vielleicht zu wenig zu essen haben. Es war Frieden auch. Und auch das zieht andere Leute an. Und so wurde auch die Bevölkerung größer. Das Wachstum war ungefährdet. Und auch eine Art Wohlstand ist wieder entstanden in kurzer Zeit, seit Usia an der Macht gewesen ist. Landwirtschaft. Ein Punkt, auf den Usia ganz fest Gewicht gelegt hat. Aber wahrscheinlich war schon sofort, nachdem sein Vater in Gefangenschaft geführt worden war, das Verlangen in Usia groß, diese Mauer, die da kaputt ist, bei Jerusalem, der Schutz, der fehlt für das Herz des Reiches, die wiederherzustellen, wieder aufzubauen. Aber er musste natürlich immer wieder schauen, was tut der König von Israel? Lässt er das zu oder nicht? Weil da war eine Abhängigkeit, eine gewisse Zeit auf jeden Fall. Und so hat er vermutlich als zweites dann begonnen, langsam diese Mauer aufzubauen. Immer mit dem Blick nach Samaria, reagieren sie oder nicht? Und als er gemerkt hat, das geht, hat er gedacht, okay, dann machen wir es gleich richtig. Und er hat die Mauern stark gemacht, er hat sie verstärkt. Und er hat Wachtürme auf die Mauern heraufgebaut und hat so die Stadt wieder stark befestigt. Und parallel dazu hat er natürlich auch begonnen, die Armee aufzubauen. Sanft, immer wieder mit dem Blick nach Samaria. Lassen Sie das zu oder nicht? Dieser junge König. Und dann irgendwann, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat, aber irgendwann hat er dann ein erstes Exempel statuiert und hat mit dem aufgebauten Militär, wenigstens das, was bis zu dem Zeitpunkt da war, gedacht, okay, da liegt eine Stadt, Eilat ist ihr Name. Sie liegt im Süden, also entgegengesetzt von Samaria. Und das ist eine Stadt, die hat er noch erlebt, wie sie zum Reich Juda gehört hat. Und er geht hin, er erobert sie zurück und baut sie wieder auf. Einen ersten militärischen Versuch. Und offenbar ist das gelungen. Offenbar hat das Nordreich nicht reagiert. Und das gibt eine Freiheit, weiterzumachen. Und über mehrere Jahre hat Usia weiter die Armee aufgebaut. Hat dafür gesorgt, dass die Armee ausgerüstet wurde. Mit Panzer, mit Helmen, mit Schilden, mit Waffen. Er hat die Armee wirklich aufgebaut. Wir lesen das nirgendwo sonst in der Bibel, dass ein König so geordnet, so gezielt, so klar einen Aufbau betrieben hat. Und dann hat er irgendwann, wahrscheinlich nach 20 oder 25 Jahren seiner Regierungszeit, hat er dann einen Militärschlag ausgeführt gegen die Philister. Und wir müssen uns das vielleicht bewusst machen. Die Philister, die waren im Westen von Israel und von Juda. Und sie haben immer wieder diese beiden Reiche haben sie, unterdrückt, haben sie ausgebeutet, haben sie auf jeden Fall immer wieder bedroht. Und sogar König David, der zweimal mindestens gegen die Philister eine Schlacht gewonnen hat, er hat nie das Philisterland eingenommen. Das hat er nicht gemacht. Und jetzt kommt Usia und es muss eine geballte Macht, eine geballte Heeresmacht, eine geballte Ladung an Kraft gewesen sein, die er mobilisieren konnte. Denn er geht hin, erobert die Städte im Philisterland, reißt ihre Mauern nieder und baut selber Städte dort. Einfach so, währenddem über Jahrhunderte Israel und Juda unter dem Druck der Philister gelitten haben und sich nicht oder nur begrenzt wehren konnten. Und weil er so Stück um Stück Land zurückerobert hat, hat er dann auch noch gegen die Araber und gegen die Meoniter gekämpft und dort auch weiteres Land, das früher mal zum Reich Juda gehört hat, wieder zurückerobert. Und später, wahrscheinlich zusammen mit seinem Sohn dann, hat er auch die Ammoniter besiegt und so sein Reich wirklich ausgebaut, aufgebaut, wieder groß gemacht. Geistlich gesehen hat er etwas gemacht, was sehr wertvoll ist. Er hat sich einen Berater geholt. Er wird hier genannt in unserem Text, er heißt Zacharia. Wir wissen sonst nichts über diesen Zacharia. Aber was hier steht ist, solange dieser Zacharia den Usia geistlich beraten hat, und es heißt hier wortwörtlich, er hat geistliche Gesichte hat er für Usia erklärt, also Offenbarung hat er für Usia nutzbar gemacht. Und er hat ihn ganz bestimmt auch gelehrt, in den Wegen Gottes zu gehen und die Gebote Gottes auch zu halten. Und solange dieser Zacharia gelebt hat und diese Beratungsfunktion inne gehabt hat, solange hat Usia Erfolg gehabt. Gott war mit ihm, er hat das getan, was gut war vor Gott. Und entsprechend eben ist sein Ruf dann auch ausgegangen. Und man könnte fast sagen, wenn wir jetzt diesen Text einfach buchstäblich, wörtlich übersetzen wollen oder für uns nutzbar machen wollen, könnte man fast sagen, Usia hat vielleicht ein Vorbild gegeben, wie man eine Nation aufbauen kann. Leider stirbt dieser Zacharia, bevor Usia stirbt. Und dann passiert eben diese Sache, dass Usia stolz wird und ins Allerheiligste hineingeht, Gott räuchern möchte und er dann gemaßregelt wird von den Priestern, weil das darf er als König nicht. Und die letzten 10 Jahre verbringt er dann als Aussätziger, leider. Und sein Sohn übernimmt die Regierungsgeschäfte. Aber das bringt mich zu zweitens. Decke deine geistlichen Grundbedürfnisse. 1-2 Sätze möchte ich noch sagen zu diesem buchstäblichen, wörtlichen Verständnis, nämlich dass den Aufbau auf eine Nation. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich immer wieder, wie Gott von Völkern und von Nationen spricht. Und ich sehe auch, da gibt es in 1. Mose 10, gibt es ein Kapitel, die man die Völkertafel nennt. Also ein Stammbaum der verschiedenen Völker. Und ich weiß auch, dass es ein Gericht gibt, so sagt es uns die Bibel, über die Nationen, ein Nationengericht. Und wenn ich mir das so vergegenwärtige, dann kommt mir immer wieder in den Sinn, es könnte durchaus sein, dass die Größe Volk oder Nation ein Konzept ist, das Gott geschaffen hat. Und wenn das so ist, dann legitimiert uns das, ja, es fordert eigentlich auch von uns, dass solange es nicht gelingt, auf der ganzen Welt Frieden zu haben, solange es nicht gelingt, Frieden zu schaffen auf der ganzen Welt, der eine ungebremste, ungehinderte Freiheit für die Menschen gewährleisten kann, solange ist es legitim, eine Nation aufzubauen. Und wir können sehen, und ich denke, da ist uns die Schweiz, aber auch zum Beispiel das Land Israel durchaus ein Vorbild, wenn man die Zeit vom Zweiten Weltkrieg und nachfolgend nimmt. Sie haben beide Länder, haben neben natürlich auch Wirtschaft, Technologie und alles, was dazugehört, Forschung und so, haben sie diese zwei Säulen, die Usia gebaut hat, haben sie ebenfalls gebaut. Landwirtschaft und Militär. Die Schweiz hat dann vielleicht Mitte 70er Jahre damit eher etwas zurückgestuft. Israel hat das weitergemacht, auch unter dem Druck der speziellen Situation, in der sie stehen. Aber wir wollen diesen Text ja typologisch heute auf uns, wir könnten es auch auf die Gemeinde anwenden, aber wir wollen ihn auf uns persönlich anwenden. Und wenn wir diesen Text auf uns, also dieses geistliche Wachstum, um das geht es, übertragen wollen, dann stellen wir fest, wir haben hier diese 3 Schritte. Und diese wollen wir für uns heute nutzbar machen. Und ich habe mir überlegt, wie könnte ich das gestalten, dass es uns bleibt, diese 3 Schritte. Ich habe dann gedacht, okay, ich mache so ein Akrostikon, also wo die Anfangsbuchstaben für ein bestimmtes Wort stehen und diese Anfangsbuchstaben geben auch ein Wort. Und das ist so eine Art Eselsbrücke, oder? Und das Wort, das dann aus diesen Anfangsbuchstaben entstanden ist, das ist, vielleicht dürfen wir die nächste Folie haben, das ist Esel. Esel. Die Eselsbrücke lautet Esel. Aber nicht zu verwechseln mit dem Grautier, da fehlt ein E, oder? Ganz wichtig, dass wir das für uns wirklich bewusst halten. Esel ist die Eselsbrücke. Und Esel steht E für Essen, S für Schutz und L für Land einnehmen. Und es ist tatsächlich so. Nach Johannes 3, Vers 3 und folgende, heißt es ganz klar, dass wenn wir Jesus begegnen, ihn in unser Leben einladen, von ihm Vergebung der Sünden bekommen, dass dann eine Wiedergeburt in uns passiert. Durch den Heiligen Geist wird unser Geist neu belebt, wiedergeboren. So formuliert es die Bibel Johannes 3 und folgende. Und jetzt ist es so, wenn eine Geburt passiert, ist etwas ganz, ganz wichtig, nämlich dieser Buchstabe E. Essen. Was neu auf die Welt kommt, was geboren wird, das braucht Nahrung. Und das ist auch bei unserem Geist so. Wir brauchen Nahrung, damit wir wachsen geistlich. Und ich denke, uns allen ist bewusst, Jesus, er ist das Brot des Lebens. Jesus, er ist das Wasser des Lebens. Was nichts anderes heißt als die Beziehung mit Jesus, das ist unsere Nahrung. Wenn wir diese Beziehung pflegen, dann wird unser Geist genährt. Wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir den ganzen Tag mit ihm unterwegs sind, wenn wir in der Nacht aufwachen, an Jesus denken, einfach so, er ist unsere Nahrung. Das sättigt und nährt uns. Und dann haben wir sein Wort. Und sein Wort ist wie das Manna für das Volk Israel. Und ich möchte wirklich immer wieder ermutigen, lies sein Wort. Sein Wort ist Nahrung für unseren Geist, denn es ist sein Reden zu uns. Und es ist nicht mal entscheidend, oder es ist nicht absolut prioritär, dass wir verstehen, was wir lesen, weil das Wort Gottes geht immer tiefer, wir können immer mehr daraus holen und immer wieder neue Erkenntnis gewinnen, sondern es ist entscheidend, dass unser Geist das Wort Gottes hört oder dass er es bekommt. Denn es ist Nahrung primär für unseren Geist. Wenn aber unser Verstand eben auch vom Wort Gottes versteht, dann bleibt eben auch unser Verstand nicht fruchtleer. Und selbstverständlich ist das nur positiv, das ist keine Frage. Aber wir brauchen diese Nahrung. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen das sagen soll. Ich weiß nicht, was mich manchmal, oder wenn es passiert, manchmal richtig gern beödet, ist, wenn ich eine Person sehe, irgendwo auf der Straße, die an Magersucht leidet. Und das ist ein schlimmes Leiden. Aber gerade wenn man es auf der Straße sieht und erkennt, dann ist es so oder so schon ziemlich weit fortgeschritten. Liebe Gemeinde, nährt euch. Esst das Wort. Führt es euch zu. Denn es ist Nahrung für uns, für unseren Geist. Und es bewahrt uns vor geistlichem Hunger. Es bewahrt uns davor, magersüchtig zu werden. Und als Gemeinde natürlich versuchen wir, so Powerfood-Stationen bereitzustellen. Zum Beispiel der Gottesdienst, wo wir Lieder singen, wo wir eine Predigt haben, das Wort auslegen. Oder auch die Kleingruppen, in denen da über das Wort gesprochen wird, nachgedacht, auch gebetet wird. Das sind so Powerfood-Stationen, aber die reichen nicht immer aus. Es reicht nicht von Sonntag zu Sonntag oder von Sonntag bis in 4 Wochen Sonntag. Es ist wie zu wenig für deinen Geist. Nähre deinen Geist. Ich möchte dich ermutigen dazu. Und ja, besuch diese Powerfood-Stationen, sei in der Kleingruppe, im Gebetsabend oder im Gottesdienst. Sei da und nimm teil daran. Denn da kommt noch ein anderer Aspekt rein, der ebenfalls uns zur Nahrung dient. Und das ist die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das hilft uns, die Gespräche nach dem Gottesdienst, die können uns auferbauen, die können uns ermutigen, die können einen Weg zeigen, wie wir weitergehen sollen und. Also die Gemeinschaft ist etwas, was ganz, ganz wertvoll und wichtig auch ist. Neben dem Wort, neben der Beziehung zu Jesus. Und dann haben wir diesen Buchstaben S, Schutz. Jeder Mensch, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, hat so eine Art, ich möchte das wie eine Pyramide mir vorstellen, Schutz, unter dem er steht. Und zwar ist das ein Schutz gegen verschiedene geistliche, negative geistliche Mächte auch. Und dieser Schutz ist da. Und nur, wenn dieser Schutz kaputt gemacht wird, dann haben diese Mächte mehr Anrecht. Und ansonsten ist der Widersacher eigentlich ist nur in der Lage, uns hauptsächlich über unser Denken versuchen zu verwirren. Und das möchte er auch tun. Er tut das mit Ideologien oder mit anderen Sachen und spricht unser Denken an. Und sein Ziel ist, dass wir gegen die Werte und die Gesetze Gottes verstoßen. Dass wir sündigen, das ist sein Ziel. Denn in dem Moment, wo wir in einem Bereich beginnen, regelmäßig zu sündigen, uns falsch zu verhalten, da geht dieser Schutz mit der Zeit kaputt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, was dagegen hilft. Und natürlich könnten wir nicht sündigen und das wäre natürlich das Ziel. Aber wir sind alle Menschen, wir wissen das. Jeder weiß das, wenn er in sein Leben schaut. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir dieses Wort Vergebung kennen. Und dass es uns bewusst ist, dass wir aus der Vergebung von Jesus Christus leben können. Dass Sünde bekannt werden darf. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir in dieser Vergebung leben, routinemäßig leben und aus dieser Gnade Gottes immer wieder beziehen, dann wird auch unser Schutz immer wieder hergestellt, falls er irgendwo mal kaputt gehen sollte oder defekt sein sollte. Und es ist nicht umsonst, wir wissen ja, es ist, Jesus hat sein Blut vergossen am Kreuz, damit die Vergebung von Sünden möglich ist. Wir lesen im Petrusbrief, es ist das Blut Christi, das das Geld ist, das Kaufgeld für unser Leben. Und deshalb ist es nicht mehr als normal oder selbstverständlich, dass wir schlussfolgern können, das Blut Christi ist ein Schutz für uns. So ist es tatsächlich, weil Vergebung eben diesen Schutz wiederherstellen kann. Genau, Jesus reinigt uns immer wieder neu von unseren Sünden. Das möchte er tun. Geh zu ihm und bekenne, wenn etwas passiert ist, was nicht gut ist. Drittens, entwickle dich und überwinde. Diese Grundbedürfnisse, die Beziehung mit Jesus zu pflegen, genügend Essen bereitzustellen für uns selber, das muss wie gewährleistet sein. Der Schutz, den wir immer wieder neu brauchen, das ist wichtig, dass wir hier eine Routine entwickeln und die in unser Leben integrieren können. Das sind unsere Grundbedürfnisse. Wir brauchen das geistlich. Aber wenn diese Grundbedürfnisse gedeckt sind und sogar schon vorher, dürfen wir uns auch ausstrecken nach weiterem Land. Es gibt mehr, das Gott für uns hat. Es gibt sehr viel mehr, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, was wir in unser Leben vielleicht hineinbringen können oder sogar sollen. Wie Usia eben Türme gebaut hat, um die Landwirtschaft zu schützen, um die Stadt zu schützen, die Mauer wieder aufgebaut hat, um so das Herz seines Reiches zu schützen. So ist es wichtig, dass diese Grundbedürfnisse von uns gedeckt sind. Aber dann kommt eben diese andere Phase. Weißt du, wer du in Jesus Christus bist? Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du mit ihm lebst, weißt du, was du in ihm sein kannst, entsprechend der Schrift oder bist entsprechend der Schrift? Du bist sein Kind, und zwar sein geliebtes Kind. Und du hast den Heiligen Geist empfangen. Du bist gerettet. Und du bist mit Christus gestorben, begraben und wieder auferstanden und in ein neues Leben hineingestellt. Die Sünde ist dir vergeben. Du bist gerecht gemacht. Du bist befreit, gesegnet, versorgt. In sein Reich bist du gestellt. Du bist nicht mehr im Reich des Widersachers, du stehst im Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus. Du lebst im Glauben und im Geist. Du bist geliebt, angenommen und erwählt. All das und noch mehr hat Jesus Christus für uns bereits gemacht. Aber wenn wir so eine Liste hören, ich denke, dann passiert immer wieder das, dass wir denken, ja, aber da bin ich noch nicht frei. Oder das habe ich, da bin ich nicht gesegnet. Oder wie ist das mit der Versorgung? Gibt Gott mir wirklich diese Versorgung, die ich benötige, die ich gerade jetzt vielleicht brauche, weil ich meine Arbeit verloren habe? Schaut dann Jesus für mich. Und es gibt diese Dinge, die eigentlich uns gehören würden, die wir aber noch nicht erreicht haben oder die uns nicht gelungen ist, in unser Leben hineinzubringen. Und da dürfen wir uns ausstrecken und systematisch versuchen, diese Ziele zu verfolgen. Was sind die Verheißungen, die noch offen sind, die du aber in seinem Wort kennst, die du weißt und du weißt, das gehört eigentlich mir, aber in meinem Leben ist es nicht so. Und wenn du dich systematisch nach etwas ausstreckst, also wenn du sagst, ich fokussiere das, ich möchte das in meinem Leben sehen und dann systematisch darauf zugehst und dich nicht abbringen lässt von diesem Ziel, sondern weiter darauf zugehst, natürlich mit Jesus, in der Beziehung mit Jesus. Und dann wirst du auch Hindernisse erleben, Widerstand erleben, Gegenwehr erleben. Und darum ist die Beziehung mit Jesus hier so wichtig. Denn immer wieder geht es darum, können wir den Weg, den wir uns vorgestellt haben, wie das zu uns kommt, diese Verheißung, können wir den gehen oder zeigt uns Jesus einen anderen Weg? Wenn es zum Beispiel darum geht, um die Versorgung, dann können wir instinktiv, denke ich, wenn wir Not haben, beginnen wir zu beten, oder? Wir sagen, Jesus, das ist mein Problem, ich habe zu wenig Geld, als Beispiel. Und dann denken wir, okay, vielleicht reicht das. Aber in der Beziehung zu Jesus wird uns vielleicht auf einmal bewusst, hey, vielleicht sollten wir das oder das tun. Vielleicht sollten wir beginnen, Gott anzubeten, ihn zu loben, einfach so, weil er würdig ist. Oder vielleicht ist auch der Weg, den Jesus aufzeigt, hey, du arbeitest im Moment nicht, vielleicht musst du dir wieder eine Arbeit suchen oder was auch immer. Also, dass wir offen sind für die Führung, die Gott uns gibt, aber dass wir das Ziel vor Augen behalten und auf es zugehen und nicht locker lassen, bevor sich das Ganze für uns erledigt hat und auch Widerstand dann überwinden. Und wir sehen das am Beispiel von Uzia. Uzia hat das klug gemacht. Er hat auch Widerstand gehabt. Aber er hat nicht locker gelassen. Er hat zuerst seine Armee aufgebaut und er hat sie so lange aufgebaut, also nachdem er den Schutz und die Landwirtschaft gefördert hat, er hat sie so lange aufgebaut, bis er die Philister einfach so im Vorbeigehen dann besiegen konnte. Und ich glaube, Jesus möchte, dass wir mehr von diesem Land, das er für uns bereitgestellt hat, bekommen können, in unser Leben hineinbringen können. Ja, was hat Jesus für dich bereit? Ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe für jeden von uns, immer mehr zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Und ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe von jedem von uns, dass wir immer mehr verändert werden und immer mehr so werden, wie Jesus gewesen ist. Es ist eine Lebensaufgabe, denke ich, die Gott hier für uns bereitgestellt hat, was wir auch bekommen können, geistlich zu wachsen, ganz grundsätzlich. Dieses Land hat Gott für uns bereit. Darum möchte ich dich heute ermutigen, erkenne, was dir in Jesus eigentlich gehört, beanspruche es bewusst, verfolge es mit Ausdauer und Nachdruck und integriere es in dein Leben. Was sind deine Philister? Ich möchte dieses Bild brauchen. Geht es um Freiheit oder eben Versorgung? Oder geht es um das Hineinwachsen in die Berufung, die Gott für dich hat? Ich möchte dich ermutigen, wenn Widerstände kommen, bleibe dran. Halte das Ziel fest. Geh in der Beziehung mit Jesus und unter seiner Führung vorwärts, auf die Art, wie er es dir zeigt. Und überwinde, bis das Ziel erreicht ist. Denn durch ihn geleitet wird das passieren. Und ich denke, wir alle kennen das. Wenn so etwas neu in unser Leben kommt, wenn endlich vielleicht Heilung passiert oder Freiheit passiert, dann freuen wir uns über solche Dinge. Und dann sagen wir, oh, endlich ist es da, jetzt ist wieder Stabilität. Oder endlich ist es da, Gott hat mir geholfen, eine Türe aufgetan. Ich habe wieder Arbeit oder ich habe genügend Geld oder was auch immer. Und wir freuen uns. Und dann ist es noch ein Punkt hier, die Gefahr besteht dann darin, dass wir auf einmal denken, hey, ich habe es gut gemacht. Und dann ist die Gefahr da, dass wir ähnlich wie Usia denken, ich habe es geschafft und stolz werden. Und deshalb bleiben wir in dieser Abhängigkeit zu Jesus. Bleiben wir demütig, versuchen wir demütig zu bleiben und geben ihm die Ehre für alles. Weil er ist es, der uns versorgt. Er ist es, der uns leitet. Und er ist es, der uns beschenken möchte. Oder wie wir im Johannes 1, Vers 16 lesen, aus seiner Fülle haben wir genommen, Geschenk um Geschenk oder Gnade um Gnade. Immer wieder Geschenk um Geschenk, Gnade um Gnade. Er möchte uns ins weite Land führen. Amen.